So, können wir loslegen. Treue. Treue ist die Tugend von was?
Was ist eine Tugend? Das ist so ein altmodernes Wort. Tugend versteht kein Mensch mehr.
Tugend. Ja. Gute Charaktereigenschaft. Oder Charaktereigenschaft, ja. Gute Charaktereigenschaft, genau. Glaube ich, sage, oder? Tugend. Wo kommt Tugend? Wovon? Treue ist die Tugend. Wovon? Ja. Nee. Geht schon mehr in die Richtung. Aber auch nicht. Nein. Jawohl. Verlässlichkeit. Verlässlichkeit, laut Duden. Was bedeutet Treue? Treu sein, Treue. Was bedeutet das, ja? Wort halten. Was noch?
Auch wenn es schwierig ist, standhaft zu bleiben.
Mhm. Festhalten. Beständigkeit, eben Verlässlichkeit oder Zuverlässlichkeit, fest sein, Loyalität. Im Duden heißt es eine innere feste Bindung zwischen zwei Personen oder einer Person und einer Gruppe. Eine innere feste Bindung. Symbole von Treue. Jetzt. Ja. Wer hat zuletzt geheiratet hier? Ich hätte eigentlich sofort müssen schreien. Hier, Ehering. Ja, gut. Wer hat es verletzt? Die davor. Ehering, natürlich. Was ist natürlich ein Musterbeispiel für Treue. Wo findet man es heute noch irgendwo in der Welt am allermeisten? Also, wir finden es nicht, aber sollte man, kommt es zur Sprache. Eben, genau, Ehe. Feste Bindung zwischen zwei Personen. Was noch? Ehering? Was finden wir oft an Brücke?
Schloss.
Anker hieß es da, was ist bei uns, glaube ich, weniger irgendwo, da sind wir zu weit vom Meer weg. Was für Tiere symbolisieren Treue?
Schwäne.
Ja, und? Nein. Was ist? Hm? Nein, selbst Reichtum, Wohlstand.
Hund.
Wer hat gesagt Hund? Du? Ja, Hund ist drei Hunde, genau. Mit dem Blick geht's los.
Aber das ist nicht biblisch, das ist Gesellschaft.
Ja, ich rede jetzt nicht nur biblisch. Genau, biblisch. Gibt es biblisch ein Eigentlich ist ein Bund. Was ist Symbol vom Bund Gottes mit dem Volk Israel? Das müsste eigentlich sein, im Prinzip. Ist Zugehörigkeit, ja, eigentlich schon, im Prinzip. Nee, Regenbogen ist für die andere Seite.
Nein, ist die Zusage, dass Gott die Erde nicht bringt, was er verliert.
Die benutzen den Regenbogen heute, die drehen sie genau um. Alle.
Gottes Treue, dass er das jetzt nicht.
Von daher.
Ja,
kann sein. Ja, also wie schon gesagt, Muster ist besiegelt mit einem und
Bund,
was genauer? Konkret? Nein, Versprechen, Eheversprechen, Mann,
lang.
Vertrag hört sich ja furchtbar an in der Ehe. Furchtbar. Wo bleibt da die Liebe bei dem Vertrag? Der treue Schwur oder das Eheversprechen. Treue Schwur in der Regel. Oder? Bis der Tod entscheidet. Was sind Gegenwörter? Gegenseite von Treue?
Untreue.
Dann gibt es eine Scheintreue. Die gäbe es nur vor. Und dann gibt es noch Treulosigkeit. Wo kommt der Ursprung von diesem Wort Treue in Deutsch? Weiß niemand, oder? Nee, kann ich nicht wissen. Kommt aus dem Mittelalter, und zwar der Fürst oder Herzog als Lehensherr hat ja irgendeinen Vasall, ein Niedriger vor ihm, hat er Land anvertraut. Und da gab es auch so eine Treuevereinbarung, war das, dass praktisch er gibt ihm das Land und dieser Vasall muss ihm Treue schwören. Sprich, wenn Kriegssituation ist, mit dem Krieg ziehen oder Abgabe zahlen oder einfach ihm zur Seite stehen, unterstützen, sich ihm unterzuordnen. Daher kommt im Deutschen dieses Wort Treue, Gefolgsamkeit und also wirklich ein Vertrag. Ja. So, und jetzt, was hat das alles mit Glaube und Gott zu tun? Wenn jemand überhaupt treu ist, dann wer? Gott, absolut. Treu ist Gott. Das ist die Grundeigenschaft Gottes. Treue genauso wie was?
Liebe
genau. Ja. Und genau so hat er sich auch seinem Volk Israel offenbart. Lesen wir mal 5. Mose Kapitel 7, Vers 8 und 9. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. 8 und 9. So erkenne denn, dass der Herr dein Gott der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. So hat er sich seinem Volk Israel offenbart. Er ist der treue Gott. Und seine Motivation war, haben wir vorgelesen, Vers 8, Liebe. Aus Liebe heraus, weil er sein Volk liebt, geht er diesen Treuebund mit seinem Volk ein. Dann habe ich, also Liebe und Treue gehören zusammen, wie bei der Ehe ja auch. Ehe ohne Liebe, schwierig treu zu sein. Und Liebe ohne Treue, können wir in die Welt schauen, wie es zugeht. 5. Mose 32, 4. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Also beschreibt etwa diese Treue, oder? Ein Gott der Treue und ohne Trug. Also zu Treue gehört schon mal ohne falsch, ohne Trug, ohne Licht, gerecht und gerade ist er. Aufrichtig, gerecht. Als Beschreibung von Treue. Liebe und Treue, das haben wir gesagt. Okay, jetzt in der Bibel kommt zum ersten Mal dieses Wort Treue vor, im Zusammenhang nicht einmal nicht das, sondern vorher kommt dieser Begriff Treue vor. Einmal mit dem Knecht Abrahams. Was hat der für einen Auftrag gekriegt? Wer weiß das? Knecht Abraham bekam einen Auftrag. Ja, genau. Und was musste dieser Knecht tun, bevor er losging? Nein, das auch, ja. Er musste seine Hände unter seine Hüfte legen und musste ihm Treue schwören, dass er das wirklich macht, dass er diesen Auftrag ausführt. Also bildlich ganz, ganz krass demonstriert, oder? Wem lenkt man eigentlich unter die Hüfte? Wirklich jemand? Das ist eigentlich ungewohntes Bild, oder? Aber ich denke, das steht für diese Nähe irgendwo. Also Treue zwischen Mensch und Mensch, Gott da gar nicht im Spiel. Zweites Beispiel.
Was war das
Satz? Zwischen Mensch und Mensch? Ja, zwischen Mensch, Eliezer, Knecht und Abraham. Da war jetzt Gott noch gar nicht im Spiel eigentlich irgendwo direkt, oder? Mit diesem, was das erste Mal auftaucht. Und das zweite Mal genauso wieder, biblische Person, Jakob verlangt Treue von einem seiner Söhne. Schwierig. Von Josef natürlich, das war ja sein Lieblingssohn, von der anderen hat er es nicht verlangt. Und was sollte dieser Josef machen?
Seine Gebeine zurückbringen.
Ganz genau, ja. Ja. Genau. Jakob verlangt von seinem Sohn Josef einen Treueschwur oder einen Treueeid über seinen Tod hinaus. Also normalerweise, irdische Treue ist eigentlich fertig mit Tod. Hier, weit über den Tod hinaus, das waren dann nochmal nur ganz bescheidene 400 Jahre, bis er diesen Eid einlösen konnte, dass er seinen Leichnam mitnimmt ins verheißene Land. Wollt ihr Bibelstelle dazu wissen?
Kennen wir.
Erste Mose beide, 1. Mose 24 und 1. Mose 42. Und in 2. Mose 34, 6, da offenbart sich Gott einem Menschen als der Treue, Gnädige und Treue. 2. Mose 34, 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue.
Das sagt er über sich selber, Gott.
Nee, das sagt der Mose.
Sagt Gott. So verstehe ich das auch.
Geh nochmal einen Vers vorhin, ja. Rief. Ja. Ja, genau. Ja. Ja. Also Gott offenbart seinem Charakter dem Mose, weil Mose hat ihn ja darum gebeten, Herr, was hat er gebetet? Herr, zeig mir deine Herrlichkeit, also irgendwie, glaube ich. Ja, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dies beschreibt der Herr seine Herrlichkeit dem Mose. Ein Gott, ein gnädiger Gott, ein Gott der Treue und der Gnade. Dann in 4. Mose 12, 7. gibt Gott über den Mose ein Zeugnis. Mose, also der Herr, bezeugt Mose: So steht es nicht mit meinem Knecht Mose, er ist treu in meinem ganzen Haus. Das ist ein Zusammenhang, wer weiß das, in welchem Zusammenhang, dass das da steht? Ganz genau. Miriam und Aaron beschweren sich über Mose. Und der Herr stellt sich an die Seite Mose und sagt, Mose ist treu in meinem ganzen Haus, ihr dagegen rebelliert, ihr dagegen seid eigentlich nicht treu, so wie Mose. Also starke Zeugnis von Gott über Mose. Treu über sein ganzes Haus, über sein ganzes Volk. Deswegen hat ihn Gott natürlich auch da über sein Volk gesetzt, oder? Als Vermittler. Treu über das Haus Israel. Dann gehen wir zu Psalm 101,6. Ja. Meine Augen sind auf die Treuen im Lande gerichtet, damit sie bei mir wohnen. Wer vollkommenen Weg wandelt, der darf mir dienen. Also, wen sucht Gott? Die Treuen. Er sucht nicht die Unzuverlässigen, nicht die Wankelnden, sondern die Treuen. Meine Augen sind auf die Treuen im Land gerichtet. Gott achtet auf die Treuen im Land. Er sucht sie sogar. Eine ganz große Bedeutung für Gott, treue Menschen, die treu sind, die zuverlässig sind, die fest sind, ja, wie wir am Anfang definiert haben. Dann finden wir in Sprüche eine ganze Anzahl weiterer Eigenschaften, was Treusein beinhaltet oder was es bewirkt oder was es für Konsequenzen hat. Zum Beispiel Sprüche 13,17. Ein gottloser Bote stürzt ins Unglück, aber ein treuer Gesandter ist Heilung. Oder heilsam, hat sie in meiner Übersetzung geheißen. Bringt Hilfe. Ist heilsam, genau, ja, benutzt, bringt Hilfe, genau, das ist der Sinn davon. Ne? Dann 14,5. Ein treuer Zeuge lügt nicht, aber ein falscher Zeuge bringt Lügen. Ein treuer Zeuge lügt nicht. Wer von uns hat schon mal gelogen? Alle untreu, einschließlich mir selber. Ein treuer Zeuge lügt nicht. 14,25. Ein wahrhaftiger Zeuge, in meiner Übersetzung heißt es auch ein treuer Zeuge, ist Lebensretter. Wer aber Lügen vorbringt, ist Betrug, ist lauter Betrug. Ist Verrat. Also bei mir heißt es wahrhaftig, heißt es treu. Hat schon sehr viel mit Wahrhaftigkeit zu tun, oder? Echt, wahrhaftig, treu, wahrhaftig. Ja, genau, der macht sich nichts vor, der ist in der Wahrheit. Ist Lebensretter, also ähnlich auch wie heilsam oder bringt Heilung, ist Lebensretter sogar. Er rettet das Leben. 18,24. Manche Gefährten schlagen sich, aber mancher Freund ist anhänglicher als ein Bruder. Da heißt sie in meiner Übersetzung irgendwas auch mit treu. Ach, so viel anderer Freund ist anhänglicher.
Vielleicht heißt es, es gibt Treue, die bringen.
Anhänglicher? Anstatt anhänglich heißt es bei mir treu. Mancher Freund ist treuer als ein Bruder. So heißt es in Was habe ich denn da die daheim? Was haben wir da die? Neues Leben, glaube ich. Genau. Er liebt mehr als ein Bruder, ein treuer Gefährte oder ein treuer Freund. Dann kommen wir zu 28,20. Ein zuverlässiger oder treuer Mann ist reich an Segnungen. Wer aber hastet, um es zu Reichtum zu bringen, bleibt nicht ungestraft. Also heißt es bei mir auch, treuer Mann ist reich an Segnungen. Er wird viel gesegnet. Ein zuverlässiger Mann. Das Gegenteil, ein unzuverlässiger. Da waren sogar die Bibel schon von Leuten, Handwerker, die man nicht kennt, soll man nicht beauftragen. Weil das ist unweise. Da weiß man nicht, ob er zuverlässig ist oder nicht. Und es gibt auf dem Bau, wenn du Bauleiter bist, gibt es nichts Schlimmeres als unzuverlässige Handwerker. Mein Schwager hat einen Elektriker, die Baustelle läuft jetzt ein Jahr. Der könnte eigentlich, normal wäre die Baustelle schon fertig vor einem halben Jahr, der hat bis jetzt seine Arbeit nicht fertig gemacht. Bis jetzt nicht. Also es gibt tatsächlich echt so Leute, die haben null Ahnung, was die juckt es überhaupt nicht. Gut, dann 16,6 als letztes. Sprüche 16,6. Durch Güte und Treue wird Schuld gesühnt. Und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Was heißt das? Wird Schuld gesühnt durch Güte und Treue. Strengt euch mal an, ich habe auch. Wie? Ab?
Die Schuld wird abgenommen.
Ja. Ja. Mir heißt Missetat versöhnt. Durch Güte und Treue. Es ist die Güte Gottes und die Treue Gottes, dass uns unsere Sünde, unsere Schuld, unsere Missetaten vergeben sind. Oder? Und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen, klar. Ja. Aber durch Güte und Treue, also Güte hauptsächlich, oder? Gottes Güte leitet, heißt auch irgendwo, leitet zur Umkehr, leitet dich zur Buße. Das ist die Güte Gottes. Und Treue ist einfach, dass er uns nicht aufgibt in dem Punkt, sondern er bleibt dran, er ist treu und er gibt uns nicht auf. Solange bei Gott die Möglichkeit besteht, dass er uns zur Buße führen kann, leiten kann, bleibt da dran. Dann eine ganz bekannte Geschichte, Alter Testament, Daniel 6,5. Ein Beispiel für jemand. Also Mose haben wir schon gehabt, als treu Gott gegenüber, war glaube ich die erste Person, oder? Wo man gesagt hat, Mose, wo Gott ihm das Zeugnis gibt. Daniel 6,5. Daniel, ja. Jetzt. Da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schreckliches finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Also hier wird von Daniel bezeugt, bestätigt, er war treu. Und was war die Konsequenz von seiner Treue? War die umsonst? Ganz genau. Es hätte ihm einiges gekostet, es hätte ihm Feindschaft gekostet, diese Treue. Es hätte ihm Kraft gekostet, zu widerstehen, weil das war extrem mutig, was der da gemacht hat. Aber Gott hat seine Treue belohnt. Treue bewahrt vor Schuld. Und der Punkt genau, diese Treue hat Gott megamäßig belohnt, auch seine drei Freunde da im Feuerofen. Sie haben Gott die Treue gehalten, obwohl der Druck so gewaltig und so massiv war von Seiten des Königs, dass das eigentlich, ja, es hat ihm alles gekostet eigentlich in dem Moment. Ja, wollte er so. Er wollte sie ja dann in den Feuerofen schmeißen oder der Daniel in die Löwengrube. Also, ja, sie müssen alles bezahlen dafür. Aber der Daniel war in der Löwengrube. Dann gehen wir mal zur Untreue. Prophet Hosea klagt Juda an bezüglich seiner Untreue Gott gegenüber. Ja. Was war das für ein Punkt? Diese Untreue, wie hat sich die gezeigt? Wie ist die zutage getreten? Geistliche Hurerei heißt? Andere Götter. Sind andere Götter nachgelaufen, haben andere Götter gesucht, verehrt. Geistliche Hurerei, weil Gott hat ja einen Ehebund mit ihnen geschlossen und diesen Bund haben sie bewusst und willkürlich und aus Trotz und weiß ich was auch, aus Bosheit gebrochen und sind andere Götter nachgelaufen. Ehebruch mit anderen Göttern, das steht in Hosea 4,1 zum Beispiel. Hosea 4,1. Hört das Wort des Herrn, ihr Söhne Israel. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Denn keine Treue und keine Gnade und keine Erkenntnis Gottes ist im Land. Keine Treue, keine Gnade, keine Erkenntnis Gottes. Und keine Gnade. Die Treulosen sind auch gnadelos. Bekommen keine Gnade und sind selber gnadelos. Die Gott nicht kennt, ganz wenige, wo wirklich Gefühl haben für Gnade. Ja. Wenn wir heute in unsere Welt gucken, keine Treue, keine Gnade, ganz wenig Erkenntnis Gottes. Auch in Römer 1,31 finden wir in der Aufzählung über die Gottlosigkeit die Treulosen. Neuer Bund, Römer 1,1, da wird aufgezählt. Paulus hat da eine ganze Liste von Eigenschaften von den Gottlosen. 1,31, ja. Nee, Moment. 1,31, ja. Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Das ist Ungnädige, Unbarmherzige. Das sind die Gottlose in der Welt. Ja, wir sehen es ja. Oder wie viele Ehepaare haben sich Treue geschworen und Treue Eid geleistet und meistens je größer und je länger von dieser Ungläubigen und je größer das Fest und je mehr Hokuspokus drumherum, desto leerer ist es. auch solche, die sich gläubig nennen. Sie nennen sich gläubig. Wie viel gibt es da, wo die Ehe kaputt war, nach einer gewissen Zeit, am Ende war? Ne? Sind in ihrer Treue zerbrochen? Wir müssen damit niemand mit dem Finger zeigen oder weiß ich was auch immer. Es sagt einfach nur, dass es in dieser Zeit, in der wir leben, in der Zeit des Abfalls, einen hohen Preis kostet, treu zu bleiben. Weil der gesellschaftliche Druck, der früher da war, der ist weg. Total. In diesem Zeitalter der Selbstverwirklichung und der Spaßgesellschaft hat Treue nicht mehr viel Platz. Da geht es um Treulosigkeit und ja, Selbstverwirklichung, Fun, einfacher Weg. Sicher ist es schwierig in so einer Zeit dann auch als Gläubige, diesem Zeitgeist zu widerstehen und geradlinig zu bleiben. Ja. Wie schon gesagt, Daniel und seine Freunde, es kostet ihnen einen mega hohen Preis. Aber die Belohnung war genauso mega, oder? Diese Errettung aus dem Feuerofen oder aus dem Löwenkäfig, das sind Berichte, eigentlich unglaublich. Gott stellt sich direkt mit mächtiger Zeichen zu ihnen. Dann gehen wir zu Offenbarungen in die Gegenwart und Zukunft. Offenbarungen 1, 4 bis 8. Jesus Christus ist der treue Zeuge Gottes. Lesen wir mal. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, jedes Auge wird ihn sehen und auch die, welche ihn durchstoßen haben und wehklagen, werden seinetwegen alle Stämme der Erde und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Ja, soweit. Also der treue Zeuge. Und er wird dann 1911, er wird dann auch der treue Bräutigam sein beim Hochzeitsmahl des Lammes. Und er wird König und Richter sein in Ewigkeit. 1911. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Also sogar ein Name von Jesus. Nicht nur Eigenschaft, sondern Name, treu und wahrhaftig. Erkennungsmerkmal oder Charakter von Jesus. Und dann zeigt uns Jesus in Lukas 10 ein Erkennungsmerkmal für treue Menschen. Wer weiß das? Machen wir langsam. Worin zeigt sich, ob jemand treu ist? Oder wie kann man es feststellen? Oder was sagt Jesus über diese Treue? Nein, meine ich nicht. Man lügt. Er meint es anders. Charakteristikum von Treue ist allumfassend. Er sagt, wer im Wer im Kleinsten treu ist, ist auch im Großen treu, also in allem treu. Im Prinzip ist es ein Erkennungsmerkmal für Leute, wo man relativ schnell kann prüfen, ob jemand treu ist oder nicht. Wenn jemand schon im Kleinen untreu ist und hin und her schwankt und nicht klar ist, kannst du davon ausgehen, dass er generell nicht treu ist, also auch im Großen nicht. Das ist, was haben wir gesagt, Lukas 16, 10 bis 13. Lukas 16. Ja, Vers 10 bis 13. Ja. Wer am geringsten treu ist, der ist auch in vielem treu. Wer am geringsten ungerecht ist, der auch in vielem ungerecht. Dieser Stelle voraus geht das Gleichnis vom untreuen Haushalter. Habt ihr das parat, diese Geschichte, im untreuen Haushalter? Vielleicht lesen wir es mal. Ja. Ein Haushalter, dem werden auch wieder Dinge anvertraut von seinem Herr. Und was macht der Mann? Der Haussklave? Das ist 13. Vorher, die Stelle vorher gerade, die Verse. Zurück, 6, 9.
Vers 3 muss eigentlich anfangen. Der Verwalter sprach bei sich
selbst. Ja, genau. Aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Also der hat Geld veruntreut. Das ist ja vorher schon, oder?
Nee, vorher nicht.
Oder? Ja, doch, genau. Ja, genau. Also das hat er auch gemacht, oder? Der hat seinen Besitz verschwendet und dann überlegt er sich, was mache ich jetzt? Also meine Zeit ist um da bei diesem Herr und dann bin ich einfach schlau und mache mir jetzt Bettelmagnete und ciao. Ja. Bettelmagnet. Also hat er sich überlegt, mit diesem Vermögen da von seinem Herr, war er großzügig gegenüber. Machen wir weiter, lesen wir es mal. Hat er da großzügig seine Untertanen beschenkt damit. Ihre Häuser enthoben bin, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und setze dich schnell hin und schreibe 50. Er hat ihm die Hälfte geschenkt. Beim nächsten, da ging es um 100 Kor Weizen, sprich, nimm den Schuldbrief, schreibe 80. Der hätte ihn also Schuld erlassen. Ja, vielleicht ist das auch mehr wert oder weiß ich was. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Das ist doch einfach zum Verstehen. Die sind einfach klug. Die sind zwar untreu, charakterlich daneben, aber sie sind schlau. Deswegen lobt er sie. Listig, genau. Sie sind listig und gehen mit diesem ungerechten Mammon, setzen sie sinnvoll ein zu ihrer Gunst. Und dann kommt eben unser wieder 16 Uhr, dann kommt unsere Aussage von Jesus. Vers 9. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Da sagt er, ihr, die ihr eigentlich treu seid und gerecht seid, ja, hängt nicht an diesem Mammon, sondern setzt den Mammon ein, auch fürs Reich Gottes im Prinzip, oder? Damit man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Ja. Hängt nicht dran, hängt euer Herz dran, sonst setzt diesen Mammon ein. Ja, mach mal ein weniger vielleicht. Oder mich kann vorne zurückdrehen, wenn es zu kalt jetzt, oder? Nee. Ja. Also setzt diesen Mammon ein, der ungerechte Mammon, gelb, weiß ich was, und fürs Reich Gottes im Prinzip, damit man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Ja. Damit ihr Belohnung kriegt in von Gott. Ja. Also was sagt er hier eigentlich? Worum geht es eigentlich? Was ist ein mega Feind von Treue? Was ist der größte Feind von Treue, dass Menschen nicht treu sind? Geld, der Mammon, der Götze Mammon. Das sagt er in dem Gleichnis. In erster Linie der Götze Mammon. Darin zeigt sich, manchmal schon im Kleinen, ja, ob jemand treu ist oder nicht. Ja, ob sie mit sie umgehen, mit Ehrlichkeit, mit Wahrhaftigkeit, oder ob sie dieser Versuchung erliegen, Bestechlichkeit oder Korruption oder Vorteilsnahme. Wieder schauen wir uns um in unserer Gesellschaft. Wer nicht korrupt ist, ist selber schuld. Wer sich nicht bestechen lässt, ist blöd. Oder? Wer keinen Vorteil rausziehen kann, wo er kann, kann man nicht helfen. Ja. Ja. Also wer darin geradlinig ist und klar, der ist auch im Großen, der ist auch generell treu. Und es geht nicht nur jetzt gerade um diese massive Sache, Korruption, Vorteilnahme und, sondern es fängt ja schon viel früher an. Es geht um die grundlegenden Entscheidungen, die Menschen treffen. Was will ich in meinem Leben erreichen? Wo setze ich meine Ziele? Wo stelle ich meinen Fokus drauf? In dieser Gesellschaft ist der Fokus Mammon. Das heißt, in der Welt ganz klar, du brauchst eine gute Ausbildung, du brauchst eine gute Bildung, bestes Studium, am besten in einem Fach, wo man ganz, ganz viel Kohle macht. Und dann hast du finanziell, materiell, mammonmäßig für dein Leben die optimale Chance, das Maximale zu erreichen. Das Maximale ist, je Mammon, desto mehr. Musterbeispiel. Wer kommt drauf in unserer Gesellschaft? Wer verdient sehr, sehr viel Geld? Schwierig. Zahnarzt. Immer noch. Ja, weil es überlaufen ist inzwischen. Weil es überlaufen ist. Aber das ist genau, also zu meiner Zeit war das genau das. Wer Medizin studiert hat, der hat genau gewusst, meistens waren die Älteren schon Zahnärzte, da fließt die Kohle wie Sau dann. In Laufenburg haben wir evangelisiert, sind durch die Stadt gelaufen. In dem kleinen Nest haben wir gerade mal in einem Rundgang 4 Zahnärzte gesehen, Praxen gesehen. In so einem kleinen Nest.
In der Altstadt
drin. Ja. Alles, was außen ist, sowieso, jetzt haben wir gar nicht gesehen. Also, das jetzt einfach als, ja gut, sind natürlich nicht alle so, aber das war früher wirklich so ein Punkt. Es geht darum, genau. Was ist den Leuten wichtig? Wo ist ihr Ziel? Ja? Wo gibt es Kohle? Ja? Wer will nicht gut und gern verdienen, wenn sich die Möglichkeit bietet? Ja? Aber was ist dann, wenn Jesus so jemand ins Reich Gottes ruft und in die Nachfolge? Wie sieht es aus? Danke für die Antwort. Ja. Das ist mir nicht einmal eingefallen, aber das ist so. Das ist der Punkt. Die Leute kommen in den Mega, wenn jemand sein Herz an Mammon hängt, an untreue Mammon, an ungerechte Mammon, dann hat er bei Gott, im Reich Gottes, so gut wie verloren.
Ja. Aber wenn es gerecht verdient ist, also es gibt halt auch Leute, die gut verdienen. Wenn sie an der Karte
sind. Es ist, ja klar, ja, ich sage nicht gegen Leute, die gut verdienen. Ich sage, aber es kommt immer in Konflikt mit Nachfolge, mit Reich Gottes. Weil Nachfolge Reich Gottes heißt eben nicht Fokus verdienen, sondern heißt Fokus Reich Gottes bauen. In der Regel Job aufgeben und Jünger hingehen. Geht hin, folgt mir nach. Mir selber, ich habe mich genau bekehrt nach dem Studium. Ich war fertig mit dem Studium und hätte können einen Job anfangen, selbstständig oder irgendwo arbeiten, weiß ich mal, Zeit lang. Und mir war das dann, ich habe mich genau bekehrt und mir war dann vollkommen klar, ich hätte mich können selbstständig machen, aber ich wusste, nee, das ist nicht der Wille von Gott, es geht mir nicht mehr ums Geld. Geld ist für mich kein Faktor mehr. Wenn ich mich dort selbstständig gemacht hätte, ich wüsste, heute hätte ich Immobilien da und dort. Ja? Weil ich habe viel geleistet, ich habe mich kennt, ich weiß, wann ich kann leisten und was nicht. Und wenn Geld mein Fokus gewesen wäre, hätte ich Moos ohne Ende. Aber das war nie. Ja? Das war nie, können viele nicht verstehen. War nie mein Fokus mehr, das war total weg. Geld ist nicht der Punkt, ist für mich keine Motivation mehr zu leben. Und darum habe ich mich da als Angestellter praktisch durchgeschlagen. Also da kommt schon ein Treue-Test bei vielen. Ich glaube, ich denke fast bei jedem irgendwo. Wenn es um den Mammon geht und Treue und Jesus ruft jemand in die Nachfolge, dann, und da kommen viele in eine ganz große Krise. Ja. Ja, manchmal kommt es dann auch so, da lockt dann der Feind noch gerade richtig.
Aber zum Glück habe ich keine Ahnung zu gehabt. Immer nicht. Obwohl ich da total in einer Krise bin. Ja. Aber es sind dann noch voll viele andere Punkte, die Gott genauso, finde ich, aufzeigt als treue, also ob wir vertrauen oder nicht, wie zum Beispiel andere Götzen zu haben. Also ja,
Machen wir uns da vielleicht auch mit drin, aber halt auch, keine Ahnung. Aber du kannst nicht zwei Herren dienen, das haben wir jetzt nämlich nicht gelesen. Du kannst nur einem dienen. Und das steht nirgends sonst. Zwei Verse weiter in Vers 13. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird dem einen hassen oder den anderen lieben. Das ist nur im Zusammenhang mit dem Mammon. Ich glaube, das ist eins der stärksten.
Aber ich glaube halt schon, dass irgendwie ein anderes starkes irgendwie auch Sexualität ist, weil Hurerei immer wieder im Vergleich gezogen wird mit Treue.
Ja, ja. Ja, ist so, sicher. Ja, war ja ein Punkt vorher, oder? Diese Ehe, wo kaputt gehen. Und eben inzwischen auch in vielen gläubigen Gemeinden ist das kein Thema mehr. Da wird einfach fertig, Ende, hat nicht mehr passt. Also sicher, wie viel Gläubige das zusammenleben, unverheiratet, mit einem anderen Partner, geschieden zum Teil. Oder es ist ganz klar, das ist total out. Ist natürlich auch mit Treue. Klar, Ehe, Treue ist genau, ist es daheim, ja. Und als Gegenbeispiel jetzt, Petrus, Jakobus, Jesus hat sie gerufen, was haben sie gesagt? Alles liegen lassen, alles stehen und liegen lassen, ohne Wenn und Aber. Ja, nicht zuerst nur ein bisschen das und ein bisschen das, und ich muss zuerst noch mein Geld verdienen für meine Familie oder für meine Kinder. Oder weiß ich was, sonst sind kompromisslos gefolgt. Und genau solche Leute sucht Jesus bis heute. Leute, die ein ungeteiltes Herz haben für ihn. Eben, geteilte Herz funktioniert nicht.
Positiv über das Geld spricht Jesus nur einmal so halber. Und das wird immer hoch ausgekehrt. Und das ist ein volles, gerütteltes Maß, kriegst
Das ist eine kurze.
Hm.
2. Timotheus 2,2. Wen suchen wir? Was für Leute? Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Treu und vernetzt, sagte Pascal immer. Also beziehungsfähig, sagen wir mal, wo Beziehungen hin. Aber treu, treuen Menschen an. In der Jüngerschaft. Ein unbedingtes Muss. Es gibt schon Leute, viele Leute, glaube ich, die treu sind gegenüber Prinzipien, ja? und diese Prinzipien auch einhalten oder ausleben. Aber wenn es ums Glaubenstreue geht, dann finde ich ganz, ganz wenige. Ja. Dann wird es schwierig. Und Treue heißt ja auch dranbleiben, festhalten. Und oftmals ist im Glauben halt auch so, dass man nicht gerade von Anfang an die große Frucht erkennen kann. Sondern da gibt es dann manchmal auch Durchstrecke, wo man halt trotzdem dranbleiben muss, wo uns Gott da prüft, ja, ob wir wirklich so treu sind. Wie man meint, genau. Wie man gern. Oder ob wir nur scheintreu sind. Und deswegen ist es zweimal schwierig, ja, genau. Wenn nicht gerade der große Erfolg sichtbar ist, Frucht erkennbar ist, und dann ist der Weg recht schmal, das kommt noch dazu. Unsere Mittel und Methoden sind sehr begrenzt. Da geht es nichts mit Tricksen und Machen und Tun. Da geht es nur mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Und die fette Belohnung gibt es dann oftmals halt erst im Himmel in der Ewigkeit. Aber dann gibt es die fette Belohnung. Und deshalb muss man suchen, suchen, suchen. Suchen, suchen, suchen. Und nicht nachlassen. Dranbleiben. Gott ist treu und seine Verheißungen sind ja und Amen. Amen. Ja und Amen. Amen.